Wie sah die Stadt vor 700 Jahren aus? Wie das Grab Jesu? Wo befand sich das heilige Öl? Solche Fragen beantwortet Marco Polo in seinem Bericht nicht. Er diktiert kurz und knapp:
Sie brechen auf, begeben sich nach Jerusalem und beschaffen sich dort das Öl von der Lampe auf Christi Grab. Daraufhin kehren sie wieder nach Akko zum Legaten zurück.
Herr, wir sehen, noch immer ist kein Papst ernannt. Wir wollen aber zurück zum obersten Herrscher Kublai Khan.
Ja, wir sind schon viel zu lange hier geblieben.
Und der Legat, der mit den höchsten Befugnissen der römischen Kirche ausgestattet war, antwortete:
Ich verstehe und billige eure Absicht, zum obersten Herrscher zurückzureisen.
Dann verfasst er eine Botschaft an den Großkhan. Er bezeugt schriftlich, wie Messer Nicolao und Messer Maffeo ihn über den Auftrag aufgeklärt haben, dass aber der Tod des Papstes die Erfüllung der Mission verhindert habe.
Die drei Polos machen sich mit dem Öl nun weiter auf den Weg, besteigen erneut ein Schiff Richtung Norden zur Hafenstadt Laias. Dort hören sie plötzlich eine überraschende Nachricht. Es gibt einen neuen Papst. Der Legat ist zum Papst gewählt worden, der Bevollmächtigte, mit dem sie kurz vorher noch gesprochen hatten.
Bald darauf erschien ein Bote, den der Papst, der ehemalige Legat, geschickt hatte. Er meldete, Messer Nicolao, Messer Maffeo und Marco möchten, falls sie noch hier seien, wieder umkehren. Die Einladung kommt den Brüdern gar gelegen. Sie folgen ihr gerne. Wie soll ich weitererzählen? Die beiden Brüder fuhren zum gewesenen Legaten in einer Galeere, die der armenische König zu ihren Ehren hatte ausrüsten lassen. Nach ihrer Ankunft in Akko begeben sich die Venezianer zum Papst und knien vor ihm nieder. Der Papst empfängt sie ehrenvoll und segnet sie. Es war ein frohes Wiedersehen. Nun bestimmte der Papst zwei Predigermönche, und zwar die klügsten jener Provinz. Sie sollten Messer Nicolao und Messer Maffeo begleiten.
Doch es sollte ganz anders kommen. Der Großkhan wird weder die gewünschten 100 Waisen noch nicht einmal die 2 Waisen zu Gesicht bekommen. Die kleine Gruppe aus Kaufleuten und Mönchen erreicht nach einigen Tagen erneut Laias.
Während ihres Aufenthalts dort dringt Bondoktor Ire, der Sultan von Kairo, mit einer großen Kriegsschar in Armenien ein und verwüstet weite Landstriche. Die Gesandtschaft gerät in tödliche Gefahr. Die zwei Ordensbrüder fürchten um ihr Leben und erklären, sie gingen nicht mehr weiter. Empfehlungsbriefe und andere Schriftstücke übergaben sie Messer Nicolao und Messer Maffeo und verabschiedeten sich von ihnen.
Und weg sind die Mönche. Die Polos bleiben alleine mit dem Öl vom Heiligen Grab zurück.
Marco Polo beschreibt mit keinem Wort, welche Gefahr der kleinen Gruppe drohte. Ob die Männer kämpfen mussten, ob sie entführt werden sollten, nichts. Denn die eigenen Sorgen, Befürchtungen und Erwartungen sind Marco Polo nicht wichtig. Mit seinem Buch will er Informationen vermitteln, keinen Roman verfassen. Nüchtern schildert er die einzelnen Stationen seiner Reise, beschreibt Orte und Menschen. Er notiert keine genaue Route, deshalb gibt es unterschiedliche Vermutungen, welchen Weg er genommen hat. Marco Polo beschreibt auch nicht, auf welche Art und Weise er reist, ob mit seinen Verwandten, allein oder in einer Karawane. Manche Abenteurer haben versucht, Marco Polos Weg genau zu folgen, aber da es keine exakte Beschreibung gibt, ist das nahezu unmöglich.
Sein Bericht ist ja kein Reisebericht. Also alle, die versucht haben, aus der Abfolge dessen, was da berichtet ist, eine Reiseroute zu rekonstruieren, die sind dann meistens an irgendeinem Berg oder an irgendwas angekommen, wo es so jedenfalls nicht weiterging, wie es bei Marco Polo beschrieben ist. Man kann eher sagen, die Länder, die Orte, die Städte sind wie an einer Perlenschnur aufgereiht und das hat etwas mit der Abfolge des Berichts zu tun. Teilweise sagt er das dann, ach, das habe ich noch vergessen zu erwähnen und davon will ich euch noch sagen. Und dann merkt man eigentlich schon an der Art und Weise, wie es aufgeschrieben ist, dass es nicht eine Route ist, der erfolgt. Und deswegen kann man sie auch nicht nachreisen.
Weiter geht die Reise nach Hormus. Die ganzen Tage sind sie unterwegs, rasten nur kurz. Der Weg ist nicht nur sehr anstrengend, sondern auch sehr gefährlich.
Im Flachland gibt es viele Städte und Dörfer, die mit hohen, breiten Erdwällen geschützt sind gegen die Karaunen. Das sind Banditen, die überall auftauchen. So oft diese Gauner einen Raubzug planen, setzen sie ihre Zauberkünste ein. Mit Teufelskräften gelingt es ihnen, den Tag zu verfinstern. So dunkel wird es, dass man seinen Nebenmann nicht mehr sieht. 7 Tage lang lassen sie die Finsternis dauern. Sie kennen das Land durch und durch. In der nächtlichen Schwärze reiten sie einer hinter dem anderen. Oft sind es 10.000, manchmal mehr, manchmal weniger. In der Weise beherrschen sie das ganze Gebiet, wo sie plündern wollen. Sie rauben Menschen, sie stehlen Tiere und alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die alten Menschen töten sie. Die Jungen führen sie weg und verkaufen sie als Knechte und Sklaven.
Und tatsächlich begegnet auch Marco Polo diesen Karaunen.
Doch im Rückblick diktiert er ganz sachlich, was ihm da Schreckliches widerfahren ist.
Sogar Messer Marco Polo selbst wurde in der Dunkelheit beinahe von dem Gesindel gepackt. Aber er konnte entweichen und rettete sich in das Dorf Kanosalmi. Etliche seiner Begleiter wurden aber erwischt. Einige wurden verkauft, andere getötet. Lass uns jetzt das Thema wechseln, Rustichello.
Natürlich.
Was genau ist während der Etappe passiert? Geriet Marco Polo in einen Sandsturm, der alles verdunkelte? Wie geschah der Überfall? Wir wissen es nicht, weil Marco Polo das als nicht so wichtig empfindet. Ihm geht es tatsächlich um die Beschreibung der Länder, der Völker, der Sitten.
Tatsache ist, dass die Familie Polo, auf welchem Weg auch immer, die Hafenstadt Hormus am Persischen Golf erreicht.
Vater, schau! Da vorne! Ist das Hormus?
Ah, ja. Von dort aus nehmen wir ein Schiff, um weiterzufahren, zum anderen Ende des Kontinents. Das spart uns Zeit.
Sie reiten durch den Ort, vorbei an Menschen, die weder Fleisch noch Weizenbrot essen, sondern Datteln, gesalzenen Thunfisch und Zwiebeln. Und dazu Dattelwein trinken.
Hier an der Meerenge des Persischen Golfs verkaufen die Inder ihre Waren an Händler aus der ganzen Welt. Gewürze aus fernen Ländern werden hier verkauft. Pfeffer, Nelke, Muskat, aber auch Edelsteine, Perlen, Seide und Goldtücher. Mit einem der Handelsschiffe der Inder reisen wir weiter. Kommt!
Aber Nikolao, schau, wie sehen diese Schiffe denn aus?
Die sind ja nur mit Schnüren zusammengebunden.
Die Handwerker verfertigen die Schnüre aus den Schalen der indischen Kokosnuss und heften damit die Schiffsplanken fest. Gegen Salzwasser sind diese Schnüre und Seile sehr widerstandsfähig. Die Schiffe sind offene Einmaster. Die haben ein Segel und ein Ruder. Wenn die Seeleute die Schiffe mit Waren beladen haben, spannen sie darüber eine Lederdecke. Und darauf binden sie dann noch die Pferde an, die in Indien verkauft werden sollen.
Das ist unglaublich.
Aber ich sage euch, es ist gefährlich, mit solchen Schiffen zu segeln. Von manchem Schiffbruch wäre zu berichten, denn im Indischen Ozean gibt es oft heftige Stürme.
Nein, damit fahren wir nicht. Da ziehen wir lieber über Land weiter.
Eine Entscheidung, die die Reisenden viel Zeit kosten wird.